Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Herzlich willkommen heute aus Frankfurt und herzlich willkommen auch aus den USA. Denn Anfang des Jahres ist ein immer großes Ereignis in Las Vegas. Dieses Ereignis heißt CES und unser Gast Anthony Klotz war da bei der CES 2025 in Vegas. Hallo Anthony.
Hallo, guten Abend nach Deutschland.
Wir nehmen diese Sendung am 14.01. um 21.38 Uhr aus. Ich bin unterwegs in Frankfurt, habe heute gerade eine Veranstaltung an der Börse absolviert mit HSBC, den technischen Jahresausblick. Du warst auf einem anderen spannenden Event, das man quasi nicht durch eine Tunnelfahrt, aber wo man zumindest eine Tunnelfahrt erleben kann, von der du ein kleines Video gemacht hast, was jetzt hier so auch mit durchrauscht und wo du dann auch so ein Foto gemacht hast, was uns diesen Boring-Tunnel zeigt. Also du kannst zumindest mal sagen, du bist da durchgefahren. Was ist das für ein Erlebnis und wie läuft es überhaupt ab?
Man stellt sich an, wird dann zugewiesen, je nachdem, was die Station ist. Es gibt drei Stationen und dann steigt man ein und kommt im Grunde am Hauptzentrum oder an dem Messestand oder Teil raus, an dem man auch eingestiegen ist oder dass das Ziel war. Es ist eigentlich sehr einfach. Also hier LVCC West, dieses große Schild mit den meisten Veranstaltungen, großen Pressezentrum. Deshalb war ich natürlich an dieser Stelle oder war das mein erstes Ziel, zuerst mit dem Tesla-Tunnel und dann hier richtig rein in die Messe und ins Getümmel.
Genau. Und rein ins Getümmel geht's bei uns auch gleich bei einem 7:3 mit Anthony Klotz. Aber zunächst natürlich der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir das Rechtliche jetzt auch hinter uns gebracht haben und bevor wir zur CES gehen und dann auch deine nicht drei Top-Aktien, sondern die drei Top-Beobachtungen, die du in Las Vegas gemacht hast, bevor wir das betrachten, fangen wir zunächst mal damit an, dass wir den Standard von 7+3 auch absolvieren. Und dazu gehören eben die 7 Fragen, wo die ersten drei ja immer die gleichen sind. Wer bist du? Was machst du? Und warum macht dir das, was du machst, so viel Spaß?
Also ich bin Anthony Klotz, ich bin Journalistin und ich lebe im Silicon Valley. Ja, also ich reporte von hier, vor allem über die Tech-Unternehmen. Ich bin seit 10 Jahren hier und das macht natürlich irrsinnig viel Spaß, weil hier ist man so mitten im Tech-Zentrum. Hier sitzen die größten Firmen der Welt, also Apple, Google, Nvidia. Dann an der Küste rauf und runter sind natürlich Microsoft. Hier sitzt Qualcomm, hier sitzt Intel. Hier wurde Airbnb gegründet und hat das Headquarter hier. Uber, Lyft, also all die neuen innovativen Firmen, das ganze Zentrum jetzt, OpenAI, was künstliche Intelligenz betrifft, alles ist hier letztendlich geballt. San Francisco und Silicon Valley, dieser große Tech-Hub der Welt, ist super spannend, weil es passiert ständig was Neues und man sieht das live auf den Straßen. Also wenn man rausgeht, immer mal ein autonom fahrendes Auto in San Francisco, kann man natürlich autonom fahren. Das ist einfach faszinierend.
Ja, du hast schon über die letzten 10 Jahre gesprochen, aber vor diesen 10 Jahren gab's ja auch ein Leben. Und das Leben und der Weg zur Börse, der begann ja irgendwie für dich. Und wie kam es bei dir, dass Börse in deinem Leben angefangen hat, eine Rolle zu spielen?
Ich bin gelernte Bankerin und während meiner Bankausbildung kommt man natürlich immer wieder mit Aktien in Kontakt. Vor allem fand ich die Börsenabteilung die spannendste Abteilung überhaupt in der Bank. Ich bin nicht der Schaltertyp, der Produkte verkauft. Und somit habe ich entschieden, dass ich nach der Ausbildung nichts wie weg vom Schalter und die spannendste Abteilung überhaupt wähle. Bin dann vom Land nach München gezogen, habe dort in der Börsenabteilung gearbeitet. Und ja, habe erstmal mit deutschen Aktien angefangen, dann am internationalen Trading Desk Aktien, Optionen, Anleihen, alles, was man rund um die Welt handeln konnte, gehandelt. Bin dann wieder zurück, einmal europäischer Bondhandel oder internationaler Bondhandel, dann nochmal eine Station Deutschland wieder richtig als voll ausgebildete Aktienhändlerin. Und ja, nachdem München als Börsenplatz nicht mehr so attraktiv war und ich ein Angebot von Börse Online bekommen habe, bin ich in Journalismus gewechselt und seitdem bin ich Redakteurin und finde das einfach super spannend.
Also dieser Hintergrund mit der Bankausbildung, der ist mir ja selber nicht so ganz unbekannt. Von daher ist dann immer ganz spannend, dass auch aus den Banken heraus ganz unterschiedliche Lebenswege möglich sind. Ist dann im Übrigen vielleicht auch mal für den einen oder anderen, der in der Findungsphase ist, auch mal eine Anregung zu sagen, eine kaufmännische Ausbildung im Bankbereich zu machen, schadet nicht. Und es gibt im Bankbereich Sachen, die einem Spaß machen können und wo man sich weiterentwickeln kann. Aber auch mit dieser Ausbildung und dem ein oder anderen Jahr Berufserfahrung kann man dann eben auch noch an ganz anderen Stellen Fuß fassen und seine Kenntnisse einsetzen, so wie Anthony das zum Beispiel auch gemacht hat. So, in dieser Zeit, wo du dich dem Thema Börse dann genähert hast, also war ja auch schon vor Börse Online, kam es aber dazu, dass es eine erste Aktie gab, die du gekauft hast. Welche war das und weißt du noch, wie das ausgegangen ist?
Ehrlich gesagt, musste ich lange überlegen, aber dann kam es auch wieder. Es war von Tobel. Also damals, Mitte der 80er Jahre, war ja der große IPO-Boom. Also alle möglichen Unternehmen gingen an die Börse. Also ich erinnere mich, Wella, Porsche, später SAP. Und es kam eben die Schweizer von Tobel Bank ging an die Börse damals. Die Aktie jenseits der 1000 Mark, also so viel Geld hatten wir eigentlich gar nicht. Es war relativ früh in meinem Berufsleben und noch jung. Ich musste Miete zahlen und gucken, wie man so über die Runden kommt. Und ich war nicht die Einzige in der Abteilung. Also haben wir uns aufgesplitten, haben gesagt, also wir losen aus, wir machen immer Zweierteams. Wenn einer eine Aktie bekommt, dann teilen wir den Profit auf. Und ich hatte Glück, ich hatte sozusagen das Los gewonnen. Ich hatte eine Zuteilung für eine Aktie. Also jeder in der Zuteilung hatte auch nur eine Aktie erhalten, hatte dann die Aktie, wir haben dann beschlossen, die natürlich auch sofort wieder zu verkaufen mit der Börseneinführung. Somit musste man kein Geld bereitstellen. Und es waren ein paar hundert Mark Gewinn, was super war im ersten Moment. Und was richtig wehgetan hat, war die Hälfte vom Gewinn dann zu überweisen an die Kollegin, die mit der ich gesplittet habe. Aber so war der Deal und dann zieht man es halt durch.
Was war, also mittlerweile bist du ja ein bisschen weiter und kaufst Aktien höchstwahrscheinlich mittlerweile auch alleine. Was war denn die letzte Aktie, die du geh- oder auch verkauft hast und warum?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich habe einen Teil des der Einzelaktien wirklich herausgeräumt, vielmehr nur noch in Europa gemacht, um hier mich bereit aufzustellen und zu sagen, ich mache ETFs, denn hier als Reporter und als Journalist, um unabhängig zu arbeiten, ist man natürlich immer so ein bisschen biased, wenn man bestimmte Unternehmen auch besitzt. Von daher mache ich eigentlich ETF-Investments, stelle mich breit auf, mache auch zum Beispiel S&P Equalweight, sage ich, ist ein tolles, ein tolles Thema, aber weniger auf Einzelaktien fokussiert.
Ja. Was schon so ein bisschen durchklingt, ist, dass Anthony eine absolute ETF-Expertin ist. Wir werden mal schauen, ob wir das in zukünftigen Folgen noch mal anzapfen, ausnutzen und hier noch das ein oder andere gemeinsam zusammen auf die Wegstrecke bringen. Aber nicht heute bei 7+3 nach der CES. Letzte ja. Frage, die in die Abfolge gehört. Ah, da kommt eine Anmerkung.
Ja, ich sag nur, ETF ist natürlich ein Thema. Ich habe angefangen in den 90er Jahren darüber zu schreiben, über Index Investing. Das wollte damals die Branche überhaupt nicht hören. Es war also gar nicht so einfach, den Start dahin zu kriegen. Und dann, als ETF kam, das auch kontinuierlich begleitet. Von daher ist das ein spannendes Thema für mich. Und das andere ist natürlich dann hier so richtig in die Tech-Welt einzutauchen und die Einzelunternehmen zu sehen und zu beobachten. Das finde ich natürlich mindestens genauso spannend, denn die ETF ist ja immer eher fast ein langweiliges Konstrukt.
Ja, aber eins, was dann über die Jahre ja genau das bringt, was man eigentlich haben will und was die meisten Anleger suchen. Ein einfaches Investment, was man wegpacken kann, um das man sich nicht zu kümmern braucht und wo man dann eben einfach weitermacht. Deine Lieblingsinvestment-Weisheit, Anthony, ist?
Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen.
Beim Verluste begrenzen, wie gehst du da vor? Also wie machst du es selber? Bei Einzelaktien auch?
Ja, und zwar generell ist es relativ einfach. Also was mein größter Fehler auch war immer, man sagt, ja, jetzt ist schon 10%, 20%, 30% und dann verkauft man. Aber nicht die Geduld zu haben, dann durchzustehen. Eine Story, wenn man sich für eine Story entschieden hat, also gerade strategisch langfristig gedacht, dann zu sagen, okay, dann raus. Und das andere ist, oder dann einfach Gewinne laufen lassen und Verluste, wenn man sagt, 10% runter, dann raus mit den Positionen und die Verluste begrenzen.
Okay, dann ist der 7. Teil jetzt abgeschlossen und jetzt machen wir zum ersten Mal bei 7+3 einen Spezialausflug. Wie gesagt, wir sind quasi in den Boring-Tunnel gefahren. Boring war es aber in Las Vegas überhaupt nicht. Und dein erstes Highlight war eines, was wahrscheinlich die meisten von euch schon irgendwo gelesen haben, wo die meisten irgendwie den Chef von Nvidia schon mit dem kleinen Modell auch gesehen haben, wie er da stand. Vielleicht habt ihr sogar die YouTube Keynote insgesamt gehört. Anthony war da in der Michelob Ultra Arena, ging es zur Keynote und du hast nicht irgendwo gesessen, Anthony, du hast in Reihe 2 gesessen. Beschreib uns vielleicht mal deine Eindrücke von da. Was hast du da wahrgenommen und was waren auch die Gespräche, die du da schon führen konntest?
Also wahrgenommen habe ich von Jens Nuhang eine unglaubliche Fantasie. Ich glaube auch, oder ich denke, nicht alle in dieser Arena haben verstanden, was eigentlich so die große Zukunft war. Es war die Zukunft oder die Vision, wo das Thema AI in 10, 20 Jahren sein wird. Also er sagt, Perception AI, das war, was wir jetzt hier mal sehen im Bild, Generative AI, das sind wir heute, Agentic, Physical, da kommen wir noch hin. Das ist die Welt der Zukunft. Also hier wächst der Markt. Und er hat seine Vision für die Zukunft aufgezeigt, wie er AI sieht, er malt dann natürlich ein großes Bild und man muss sagen, er ist einfach ein Visionär. Er ist niemand, der sich selbst darstellt. Er hat sich für Las Vegas doch tatsächlich seine Lederjacke in so einem Glitzer-Lederjackenton gekauft und hatte extra so ein bisschen Las Vegas-Style. Ansonsten kennt man ihn ja immer im schwarzen Lederjäckchen, was wirklich auch cool ist. Aber das ist so das Einzige, was an ihm schon sehr exzentrisch ist. Ansonsten ist er einfach, er ist ein Unternehmer, er ist ein Visionär. Er hat das sehr, sehr früh erkannt. Er hat angefangen mit den Gaming-GPUs. Er ist dann weitergegangen. Er hatte sehr viel Glück oder gerade als Gaming dann groß wurde. Dann kam im nächsten Themenbereich, dann kam Krypto rein, wovon er profitiert hat. Dann kam jetzt die ganze AI-Thematik. Und dafür braucht man seine Chips. Und seine nächste Vision ist eben nicht nur Hardware, sondern auch im Softwarebereich. Und im Softwarebereich neue Themen anzugehen, sich fest zum Beispiel in der Automobilindustrie zu verankern. Ein Markt, in dem man heute nicht groß ist, reinzugehen und zu sagen, der wird in Zukunft wachsen. Das finde ich eine unglaublich spannende Story, sehr mutig. Er weiß, er hat auch so ein bisschen das Problem, das Apple hat mit dem iPhone. Also der große Umsatz kommt bei Nvidia aus dem klassischen Data Center Geschäft und sie müssen breiter diversifizieren. Und der positioniert sich heute sehr früh auch in den anderen Märkten, denn wer weiß, wie lange Data Center Geschäft das große Thema ist. Es wird es auch die nächsten Jahre sein. Es gibt Wettbewerber, die großen Hyperscaler, also Google, Amazon, Microsoft, bauen und arbeiten an eigenen Serverchips und setzen die teilweise auch ein. Da wird vielleicht Umsatz wegbrechen. Im Moment hat er natürlich ein dickes, margenstarkes Geschäft und fährt Gewinne ein. Die sind einfach unglaublich, aber er positioniert sich schon für die nächste Geschichte.
Ja, und wenn wir dieses Thema haben, wenn wir jetzt über Nvidia schon mal ganz kurz sprechen und diese Eindrücke haben von der Keynote, die ich bis jetzt, glaube ich, zur Hälfte geguckt habe und wo ich vor allen Dingen in der Tat von der Jacke beeindruckt war, die der Kollege da trägt, weil ich mir vorstelle, also mit so einer Lederjacke in so einem dynamischen Vorstellungsprozess von etwas zu sein, ich würde mich komplett eingeengt fühlen von so einer Jacke, die auch noch relativ neu gewirkt hat. Und bei neuen Lederjacken ist ja auch immer so eine Sache, die sind noch nicht so angenehm zu tragen und zu präsentieren. Aber wenn wir über Nvidia reden, da müssen wir natürlich ein Thema auch ansprechen, das ja euch auch wegen des Talks mit Lars Thomsen und auch wegen verschiedener anderen Talks, die mit verschiedenen Leuten, mit Frank Sieren, natürlich auch mit Christian stattgefunden haben. Da geht es um das Thema Robotik. Und es ist ja im Moment so, es gibt kein Trendthema, auf dem Nvidia nicht präsent ist. Und das betrifft auch das Thema Robotik. Wie ist da die Situation und welche Ausführungen hat der Kollege auf der Bühne zum Thema humanoide Roboter oder sonstige Roboter gemacht?
Er war da sehr, sehr klar, was da in der Robotik kommt. Also sowohl in der Lieferrobotik als auch wirklich humanoide Roboter. Das sieht er also eine ganz, ganz große Zukunft drin.
Ist es ein bisschen konkreter geworden, weil ich habe ja Lars Thomsen in dem Call, den wir hatten, versucht darauf festzulegen, wann es diesen humanoiden Roboter gibt, der bei mir zu Hause klar Schiff in der Wohnung hält und parallel auch noch in der Lage dazu ist, Ex-Benedikt morgens in einer Zubereitungsform, wie ich sie mag, mir ans Bett zu bringen. Und da hat Lars nach ein bisschen penetranten Nachfragen gesagt, das sollte bis 2027, also wirklich nah dran, eigentlich möglich sein. Gibt es in irgendeiner Form Ausführungen von Nvidia oder die du sonstig auf der CES wahrgenommen hast, wann es wirklich so eine Teile gibt, die man dann auch mal zu Hause einsetzen kann?
Also ich würde sagen, der kann dir deinen Kaffee brauen, das können wir heute schon. Ja, das kannst du haben, aber du musst ihn dir schon noch selber abholen.
Ist ja blöd.
Sorry, du kannst ihn aber programmieren, dass er dir morgens um 7 Uhr deinen Kaffee braut und dann ist er schon fertig. Also ob er ihn ans Bett bringen kann, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, aber es könnte durchaus so in 2 Jahren sein, ob du deine Ex-Benedict haben kannst oder dein spezielles Omelette oder was du haben willst. Es dauert vielleicht noch ein bisschen länger. Es wird auch einen unglaublich hohen Preis haben, wenn du 2027 schon einsteigen willst. Also bis das in Serienproduktion geht und ob sich das wirklich rechnet, das dürfte noch deutlich länger dauern. Aber Jens Nuhang, also Nvidia-CEO, hatte hier keine klaren Aussagen, wann wir da soweit sind.
Okay, also das Thema humanoide Roboter begleitet mich ja wegen Lars Thomsen schon eine ganze Weile. Von daher, da es jetzt einfach reifer wird, war es unbedingt notwendig, ihn darauf festzunageln. Es kann auch in der Tat sein, dass er mit seiner Schätzung 1 oder 2 Jahre zu früh ist. Aber wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke und auf seine Prognosen gucke, dann hat er mit sehr, sehr vielen zeitlich so einigermaßen richtig gelegen. Er war manchmal 1 Jahr, manchmal auch 2 Jahre zu früh. Aber wenn er mir 27 sagt, kann ich davon ausgehen, dass es spätestens 29 der Fall ist. Und das ist ja dann auch schon mal was, wo es sich lohnt, darauf zu warten, was eine ganz, ganz angenehme Perspektive ist. Das war Highlight Nummer 1. Damit rechnet man. Also dass eine Nvidia von dir dann auch an 1 genannt wird, hat mich ja in der Vorbereitung, in dem Vorgespräch mit dir fast schon ein Stück enttäuscht. Das klang so selbstverständlich. Wir kommen jetzt zu deiner zweiten Auffälligkeit und ich schwöre euch, ihr könnt mal 5 Sekunden einfach für euch nachdenken, während ich Anthony die Frage zuwerfe, was ihre Nummer 2 war, von der ich ja schon weiß, was ihre Nummer 2 war und wo ich sage, da kommt ihr im Leben nicht drauf, welche Gesellschaft sie in Las Vegas an zweiter Stelle sehr, sehr beeindruckt hat, wo sie aber gleichzeitig auch im Vorgespräch schon gesagt hat, dass als Vorgriff auch auf die Ausführungen, die jetzt gleich kommen, dass sie die Aktie im Moment trotzdem auf keinen Fall kaufen würde. Anthony, die Zuschauer hatten jetzt lange noch Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, welche Unternehmung das sein könnte. Löst das Ganze doch mal auf.
Delta Airlines. Also die hatten wirklich eine riesen Show abgezogen. 100-jähriges Bestehen, die haben richtig Geld in die Hand genommen. Die haben in der Sphäre, das ist ein futuristischer Kugelbau mit LEDs beleuchtet, also alles auch über LED gesteuert. In diesem Bau haben sie erstmal von außen, gab es nur Delta-Werbung die ersten Tage. Die habe ich leider nicht fotografiert, aber von innen eine Show, die so Lust macht auf das Fliegen der Zukunft. Also was passiert, wie kann das alles vernetzt werden? Auch das Thema AI, wo sieht man das eigentlich bei den Airlines? Ganz groß für Delta Airlines. Also ich war beeindruckt von der super Show, die der CEO da hingelegt hat. Er hat Uber-CEO Daro Kaslowski auf die Bühne gebracht. Er hat Tom Brady, den Footballer, auf die Bühne gebracht. Er hat also unterschiedliche Dinge gemacht. Der Roboter liefert frischen Kaffee, was alles so sein kann und was man in Zukunft sich vorstellen kann, dass man mit einem eVTOL, also so ein Electric Vertical Start and Landing, also einem quasi Hubschrauber-ähnlichen Fluggerät oder wie eine Drohne fast, aufsteigen kann und dann zum Flughafen gebracht werden kann und wieder zurück. Also so ein kurzes Video eingeblendet, wirklich eine große, perfekte Show. Man wäre trotzdem eigentlich nicht zur Delta Airlines Keynote gegangen, um ehrlich zu sein. Aber es hat natürlich alle hingetrieben, weil A, es war in Sphere und B, es gab ein Konzert im Anschluss von Lenny Kravitz. Nur eine knappe halbe Stunde, aber es war natürlich nett, anzuhören und es war mal in dem Konzertsaal zu sitzen. Das ist ja eigentlich ein Eventstadium, in dem gerade solche Konzerte auch stattfinden und dazu eine super Lightshow zu haben, das ist wirklich interessant. Delta hat sich irrsinnig gut verkauft. Also man weiß ja, die hatten diesen CrowdStrike-Skandal oder das Problem, dass sie 5 Tage alles, als damals der CrowdStrike-Ausfall war, haben sie den gesamten Flugausfall alles auf CrowdStrike geschoben und haben das nicht auf die Reihe gekriegt, die Systeme schnell genug wieder zum Laufen zu kriegen. Das war alles so ein Thema, das wurde alles gar nicht angesprochen. Es war einfach nur alles wunderbar dargestellt, sehr positiv verkauft, sehr amerikanisch. Also als wäre Delta die beste Airways mit den größten Zukunftsvisionen, die man sich nur vorstellen kann. Sehr beeindruckend, von daher nicht unbedingt das Unternehmen, das man vielleicht kauft. Also Airlines an sich haben wir schon, stehen im Moment gut oder haben ein gutes Business, weil sich der Reiseverkehr und die Touristik sehr, sehr gut entwickelt, aber hat eben auch eine Menge Probleme und muss sehen, dass sie die Flotte voranbekommen und dass sie auf der anderen Seite natürlich die Technologie wirklich vernünftig in den Griff bekommen.
Na, wenn wir jetzt mal gucken, dann ist es eben so, dass in einem 10-Jahres-Chart eben der Titel zumindest mal 63% über den Zeitraum zugelegt hat. Bin mir sicher, es gab verschiedene Dividendenauszahlungen. In den letzten 12 Monaten hat die Delta Airlines Aktie 83%, zumindest in Euro, in den US-Dollar werden es ein bisschen weniger gewesen sein, aufgrund der Währungsverschiebungen in den letzten 12 Monaten, und notiert eben auch mal relativ klar auf Allzeit will ich gar nicht sagen, weil dazu könnte ich mir vorstellen, dass in den Nullerjahren noch ein bisschen höhere Kurse da waren, aber zumindest mal auf 10 Jahres und auch auf 12 Monats hoch. Also die letzten Monate waren für Delta-Aktionäre eigentlich sehr produktiv, wenn ich mir hier überlege, dass die Aktie im August noch unter 40 Euro zu haben war und jetzt über 60 Euro notiert.
Das ist eben das unerwartet oder erstaunlich unerwartete große Fluggeschäft und die Geschäftsbelebung, die wir hier auch in den USA sehen. Aber die Märkte nehmen dann natürlich auch viel vorweg.
So, neben den Sachen, die du zu Lenny Kravitz gesagt hast, hattest du zusätzlich auch noch etwas gesagt zu den Robotern und zu den Hubschraubern, die dann in der Gegend rumfliegen. Du hast hier ein Foto von gemacht, was offensichtlich nicht so ganz bei Delta stattgefunden hat, sondern vermutlich eher am Stand von Xpeng, aber du meintest solche Maschinen, ist das korrekt?
Genau, solche Maschinen. Also der hier am Stand von Xpeng hatte auch noch das Feature, dass er faltbar war und man konnte den in den Kofferraum vom Auto laden.
Von einem Auto, was ein bisschen unproportional und also merkwürdig proportioniert aussieht, aber wenn so ein Hubschrauber rein soll, dann muss man auch schon mal ein paar Zugeständnisse machen.
Ja, also das ist schon eine Technik, also chinesisches Unternehmen, das eine Zukunft oder eine Vision aufzeigt, die von denen wir wahrscheinlich in Europa sehr, sehr weit weg sind und hier in den USA, also ich glaube, über Faltbar diskutieren wir hier nicht, aber eVTOLs sind natürlich hier mit Joby und Archer wirklich auch große Unternehmen oder große Themen, die immer wieder am Start sind, sind auch für Investoren, ich würde sagen, so auf der Zockerseite sind die sehr, sehr populär und sind unglaublich volatile Titel.
Bei deinen Ausführungen über das Sphere-Event von Delta Airlines hast du aber noch einen zweiten Begriff gebraucht, der in der Tat mit Fluggesellschaften eigentlich relativ wenig in Verbindung gebracht wird, nämlich Artificial Intelligence. Ich wünsch mir ja bei Fluggesellschaften eigentlich immer, dass da überhaupt mal eine Grundintelligenz Einzug erhält, wenn ich an bestimmte Buchungserlebnisse bei Lufthansa und zuletzt eben auch British Airways denke. Aber wir sind ja bei Delta Airlines. Was hat Delta Airlines denn für Ausführungen gebracht und Nutzungsbeispiele genannt, wo Sie in den nächsten 12 bis 36 Monaten oder welche Zeiteinheit Sie da auch immer gewählt haben, über das Thema AI-Einsatz bei Delta Airlines gesprochen haben?
Das ist erstmal den Kunden genauer zu kennen, also relativ diese Daten, die Sie haben über die Kunden, alle sehr klar zu vernetzen, zu sagen, wenn ein Kunde zum Beispiel 1-Million-Meilen-Status erreicht, dass er dann besonders betreut wird, dass sofort erkannt wird für die Zukunft, dass man klarer erkennen kann, wenn der Kunde kommt, was ist er für ein Typkunde, wie kann man ihn besonders bedienen, was wünscht der Kunde, wünscht er zum Beispiel, sagt er, ich brauche eine Stunde mit dem Auto zum Flughafen schon, wenn du startest, Tobias, und du sagst, du bist in Berlin und ich muss aber jetzt nach Mailand fliegen und du sagst, bis zum Airport habe ich eine Stunde zu fahren irgendwo oder ich brauche ein eVTOL, das gibt mir nur 5 oder 10 Minuten. Diese Zukunft, dass es dir das System, die AI schon quasi auf der App anzeigt, beziehungsweise dir mitteilt per Sprachmitteilung. Der Verkehr dauert eine Stunde, mit dem eVTOL brauchst du 10 Minuten und dann kommt das eVTOL, holt dich ab, schippt dich, transportiert dich.
eVTOL ist was?
Das Electric Vertical Start and Landing Flugzeug sozusagen, mit dem du dann direkt zum Flughafen zu deinem Gate gebracht wirst oder zum Flugzeug. Du steigst ein und startest los. Das ist eine Vision.
Ist ja im Grunde genommen die Geschichte, sorry, dass ich unterbreche, ist ja die Geschichte eigentlich, die Frank Thelen immer erzählt hat, bei diesem anderen deutschen Projekt namens Lilium, Velocopter war auch genau diese Story, genau, die Jan erzählt hat. Also das Thema ist zwar von, also bei Lilium gibt es ja eine Fortbestehensperspektive offensichtlich, bei Velocopter weiß man das noch nicht so genau, aber dieses Thema ist auf jeden Fall auch ein, wie wir jetzt ja schon anhand von XPeng und auch den Ausführungen jetzt zu Delta Airlines gehört haben, eins, was auf der CES wirklich Platz an verschiedenen Stellen eingenommen hat.
Ja, es ist hier auch schon länger ein Thema, eigentlich seit Jahren, denn es gab viele Unternehmen, die daran entwickelt haben. Es gab auch einige, die es wieder eingestellt haben. Also hier sind schon ein paar Unternehmen, die größer sind, wie Joby und Archer, die in dem Bereich unterwegs sind, dem man auch eine große Zukunft zutraut. Also Delta Airlines hat eine Kooperation mit Joby und will das an den Flughäfen auch im, so jetzt weiß ich nicht ganz genau, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr auch umsetzen. Hier fehlen noch ein paar offizielle Genehmigungen. Man arbeitet da dran, aber die Amerikaner sind da auch, wir wollen schnell sein, also in diesem Thema, wir wollen das umsetzen und sie wollen die Leute da schnell von A nach B bringen. Und Geld zählt, also wer viel Geld hat, wer sich diesen Flug leisten kann, diesen Zubringerflug, der wird das auch ermöglicht bekommen.
In der Kernthese von Frank Thelen war es ja so, dass dieser Flug von, also jetzt mal eine normale Flugdistanz, nehmen wir mal von mir zu Hause, wobei ich mich da schon frage, wo dieses Ding landen würde, aber anderes Thema. Nehmen wir mal an, ich habe da irgendwie bei mir in der Nähe so einen Landeplatz und kann zum BER geflogen werden. Also vom Wittenbergplatz quasi bis zum BER, für die Berlin ein bisschen kennen. Das ist so eine 30-Minuten-Autofahrt, wahrscheinlich mit so einem Teil irgendwie in der Tat so 5, 8 Minuten. Und das sollte ja eigentlich nach den Ausführungen von Thelen so eine Geschichte sein, die, zum Preis einer Taxifahrt, aber mit einer entsprechenden Zeiteinsparnis einhergeht. Aber deine These sieht ein bisschen anders aus bei den Preisen für solche Flüge.
Der Preis einer Taxifahrt war eine Vision, die einst Uber hatte in dieser Startphase. Ich würde sagen, realistisch ist es nicht so ganz, dass das der Preis einer Taxifahrt sein wird. Wahrscheinlich Faktor 3, 5 oder 10. Aber wenn jemand schnell zum Flughafen muss und er sieht, es ist eine Stunde Stau und ich bin da in 5 Minuten, dann werden diese Geräte auch eingesetzt werden. Also, aber, und das ist natürlich hier in den USA, ist das auch ein ganz anderer Markt nochmal. Also, wir haben größere Distanzen. Wenn wir zum Beispiel zwischen den Flughäfen San Jose und San Francisco hier ist, in Stauphasen kann das gut mal 1,5 Stunden sein. Also wenn jemand in San Jose startet oder sein Office verlässt, sagen wir, der Nvidia-CEO in Santa Clara, und der kommt in der Stauphase, muss er zum Flughafen und er braucht dann mal eine Stunde, dann ist es natürlich schwierig. Wenn er jetzt mit so einem eVTOL fliegen kann, dann geht es natürlich in 5 oder 10 Minuten kann er dort sein, je nachdem, wo er startet.
Okay, wir sind jetzt quasi bei der Delta Airlines gewesen. Wir haben so einen kleinen Exkurs über XPeng auch nochmal zum Thema eVTOLs und dieses zusätzliche Fliegen, was bei Delta eben auch eine Rolle spielt. Und das war dein zweiter Pick. Der dritte ist einer, den Echtgeld-TV-Zuschauer hier schon lange Jahre im Grunde genommen gewohnt sind, weil ich ihn immer wieder bringe. Und das ist eine Tochter von Alphabet, die ihre Self-Driving Experience jetzt gerade in den USA auf 10 weitere Städte ausgedehnt hat. Also nicht mehr nur San Francisco, sondern jetzt gibt's auch noch die Möglichkeit, in 10 anderen Städten zu fahren. Darüber hinaus ist man dabei, nach Japan zu gehen und damit eben auch das Thema Linksverkehr mal zu erkunden. Also Rede ist natürlich von Waymo. Und auch da gab's beeindruckende Sachen, die du beobachten konntest, die dort vorgestellt wurden und über die es sich auch hier in diesem CES-Update zu reden lohnt.
Ja, also Waymo hat seine Fahrzeuge präsentiert, die Flotte, die verändern ja auch ihre Flotte. Sie haben bis jetzt mit Jaguar, sind sie mit dem E-Pace gefahren. Es wechselt jetzt auf Zeekr in der temporären Phase. Wir sehen jetzt hier im Bild, das ist allerdings ein Zugsfahrzeug, also das ist die Amazon-Tochter, ist aber nur ein anderes Fahrzeug. Die fahren komplett ohne Steuerrad, also das ist Zugs. Waymo hat immer noch ein Lenkrad, aber man steigt in dieses Auto ein. Also hier in San Francisco ist es im Einsatz und ich bin das auch schon öfter gefahren. Ich finde das einfach immer wieder faszinierend und wesentlich sicherer. Also man kann in dieses Fahrzeug einsteigen. Einfach, man öffnet es per App, man sieht, wann kommt's, wie lange fährt's von A nach B. Da ist auch, also gerade Frauen und Kinder ein Thema, man fühlt sich nicht belästigt von irgendjemand, man ist da super safe. Also man fühlt sich da einfach auch sehr sicher. Auch verkehrstechnisch ist es natürlich sicherer als mit einem Uber-Fahrer, der irgendwo mal schnell fährt, dicht auffährt. Das ist ein sehr kontrolliertes Fahren und die Unfälle sind deutlich geringer. Also von daher ist es so mein bevorzugtes Fortbewegungsmittel auch in San Francisco. Wenn ich eine Fahrt von A nach B brauche, dann nutze ich Waymo.
In San Francisco ist es aber auch so, was ich so verstanden habe, dass die Preise für eine Fahrt mit Waymo relativ hoch erscheinen, gemessen daran, dass man eigentlich ja auch ausrechnen kann, dass in der alten Taxikonstellation 85-90% der Kosten, die insgesamt verursacht werden, alleine auf den Schultern des Fahrers lasten. Und in dem Moment, wo der Fahrer eigentlich weg ist, ein erhebliches Einsparpotenzial liegt. Ich weiß natürlich auch, dass im Moment noch diese Fahrzeuge Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4 kosten. Aber selbst bei Faktor 3 ist es ja so, dass der prozentuale Anteil nicht über 30% deswegen steigen würde. Also eigentlich die Fahrten deutlich günstiger sein müssten. Im Moment sind sie aber schon ganz schön knackig, wenn ich die Zahlen mir in Erinnerung rufe, die beispielsweise auf der Seite vom letzten Führerschein-Neuling so gepostet werden. Was sind da deine Erfahrungen?
Es ist nicht wirklich günstiger. Ich würde sagen, es ist vergleichbar wie mit einem Taxi. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir vergleichen heute die Preise von vor 10 Jahren mit den heutigen Preisen, denn ein Taxi fährt eigentlich nicht mehr. Also in San Francisco gibt's noch ein paar Touristentaxen, aber ansonsten gibt's Uber und Lyft und andere Anbieter eben und Waymo auf der Straße. Also wir haben den direkten Taxivergleich, der ist relativ schwer. Und man muss natürlich bedenken, dass es einfach sehr viel Technologie ist, die in dem Auto steckt, also die auch bezahlt sein will. Und im Moment Google Milliarden in dieses Geschäft buttert, um das möglich zu machen. Also um hier wirklich auch voranzugehen. Es ist sehr, sehr sicher. Also die Autos setzen eben Kameras ein, sie setzen LiDAR ein, sie setzen Radar ein. Das wird alles komplett überwacht. Die Autos müssen sauber gehalten werden. Das sind alles Faktoren, die man nicht so einfach berücksichtigt und bedenkt. Denn das Auto braucht ja nicht wie normales Auto, das früher eben keine Überwachungsgeräte hatten und keine Zusatzkameras und LiDAR und Radar, das hatte halt den Fahrer, aber das sind andere Kosten. Also ich rechne nicht, dass es deutlich günstiger wird als irgendwie mal das Taxi.
Na gut, also auch dazu wird es Rechenmöglichkeiten geben. Dem nehme ich mich sicherlich bald mal wieder selber an, um meinen alten Vergleich, der mal für eine Roadshow auch beschrieben war, wo es um einen Kurzvortrag zum Thema Disruption ging und wo das Taxi-Beispiel ein sehr naheliegendes für mich war. Das war Waymo. Gab es da sonstige Sachen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Weil also in der Tat, das, was wir hier im Bild immer noch sehen oder jetzt wiedersehen, ist ja genau diese Geschichte, dass die Hersteller oder dass die Anbieter jetzt anfangen, in der Tat auf lenkradlose Fahrzeuge umzustellen. Du hast schon gesagt, Waymo noch nicht, aber auch da ist es ja nur eine Frage der Zeit, wann auch das kommt. Oder wahrscheinlich ist es auch schon da.
Zoox zum Beispiel will auch in diesem Jahr noch starten. Wir sehen das dann auch nicht nur in dem Bereich der Autos. Wir sehen das bei den Lieferrobotern. Da war zum Beispiel Nuro auf der Straße. Hier fahren auch die kleinen Lieferroboter, die dann Essen transportieren. Oder die Autos sind fast so groß wie diese Zoox-Fahrzeuge. Das kann dann kühl gehalten werden. Das kann gewärmt werden, je nach Bedarf. Man hat einen Code und holt sich dann die Sachen da auch raus. Also das ist auch ein anderes Thema oder ein ähnliches Thema, alles auf autonom auf die Schiene dann zu bringen oder auf die Straße zu bringen und von A nach B zum Kunden zu transportieren.
Wie ist da eigentlich in dem Zusammenhang, also was ja auch ein ganz viel diskutiertes Thema in den letzten Jahren immer wieder war, war dieses Thema, wir lassen jetzt mal ganz ganz kurz Waymo, aber dieses Thema Zustellen mit Drohnen im Einsatz, war das, ist dir das irgendwie auf der CES über den Weg gelaufen oder ist die Relevanz dieses Themas geringer geworden?
Es war existent, aber geringer. Also deutlich, deutlich geringer, als wir das vor 3, 4 Jahren oder 5 Jahren war das große Thema. Also man hatte hier große Messen zu dem Thema und viele Drohnenaussteller. Das ist nach wie vor ein Thema. Also Drohnen werden eingesetzt, aber sehr stark Landwirtschaft, Wetterbeobachtung, zum Teil in der Lieferung. Aber das gibt einfach sehr, sehr viele Hemmschuhe hier, die wir sehen. Also wie ist das rechtlich dann über den Grundstücken? Wo landen die? Das scheint im Moment der Weg eher zu sein, dass man diese autonomen Fahrzeuge einsetzt und mit denen die Waren von A nach B transportiert.
Okay, also jetzt haben wir deine drei Highlights gehört. Nvidia, Delta Airlines und Waymo, damit Alphabet in irgendeiner Form. Über Alphabet werden wir sicherlich auch bei Echtgeld TV in den nächsten Wochen mal wieder sprechen. Ich bin selber schon sehr, sehr gespannt, inwieweit bei den Quartalszahlen, die von Alphabet dann kommen werden, auch mal das Thema Waymo und Potenziale von Waymo in den nächsten Jahren, weil jetzt hier der Rollout ganz offensichtlich startet, eine Rolle spielt und inwieweit das Unternehmen da mal ein bisschen sich auch in die Karten schauen lässt oder die Karten anfängt, ein bisschen auf den Tisch zu legen, welche Wachstumsgeschwindigkeit sie auch von dieser größten Other Bet im Bereich Alphabets jetzt offenlegen. Aber das waren die drei Top Dinger auf dieser CES. Aber du bist ja noch weiter hingegangen. Nun bist du aus Deutschland und in der Abstimmung, die wir per WhatsApp-App geführt haben, hast du ja auch dankenswerterweise zwei deutsche Unternehmen in deine Liste mit aufgenommen. Auf einmal tauchten da BMW und Siemens auf. Und da habe ich mich ja gefreut, dass in dieser Auflistung der positiven, der Highlight-Erlebnisse, die dir spontan aufgefallen und eingefallen sind beim schnellen Niederschreiben, auch zwei deutsche Unternehmen dabei waren. Was ist dir bei Siemens und bei BMW aufgefallen und weswegen sind sie in deiner Top-Auflistung auch mitgelandet?
Sagen wir, BMW in eigener Pavillon, die letzten Jahre auch, zeigen ihre Zukunftsmodelle, eine sehr klare Vision, also sehr viel stärker präsent, zugänglich, ein hohes Interesse der Zuschauer. Also die Besucherströme sind ganz gut zu dem BMW-Pavillon. Das ist wirklich sehr interessant auch zu beobachten, wie sehr die Zuschauer diese Marke auch schätzen. Während von den anderen großen Autoherstellern hat man hier eigentlich nicht besonders viel gesehen. Also nicht in der, ich habe sie nicht in dieser Präsenz wahrgenommen. Bei BMW sehe ich das.
Von den Deutschen oder von Automobilherstellern generell?
Nee, von den Deutschen. Also speziell auch von den Deutschen, ja. Man sah so ein VW-Bulli, aber da ging es mehr um Mobileye, die ihre Technologie da vorgestellt haben. Und es werden viele Fahrzeuge eben vorgestellt, in denen andere Technologien vorgestellt werden, wiederum wie die LiDAR-Systeme, die Kamerasysteme. Denn die Besucher sind ja auch zum Teil Marktteilnehmer oder sehr viele Marktteilnehmer, die dann einzelne Teile kaufen wollen. Also die suchen, wer ist der beste LiDAR-Hersteller, wer kann mir diese Kamera liefern, wer kann diese Displays einbauen. Und das macht es natürlich interessant, für die wiederum Praxismodelle darzustellen. Oder wir haben da Qualcomm gesehen unter den Amerikanern, die sich in diese Software hier sehr stark reinarbeiten. Also genauso wie Nvidia, die hier deutlich reingehen. Und wir sehen bei BMW wirklich sehr viel Innovation und viel Begeisterung der Zuschauer. Und die andere Firma, die wir hier noch groß gesehen haben, eben Siemens. Siemens, es gab die Diskussion, was passiert mit den Zöllen? Das fand ich sehr klar, also es war die Siemens CEO oder Chefin des US-Geschäfts sehr präsent, die Marke vertreten hat. Letztes Jahr hatten wir die CEO Keynote von Roland Busch gesehen, also den Vorstand, dem deutschen Vorstand in der großen CEO Note, der sich erstaunlicherweise auch ein Lederjäckchen wie Jensen Huang gekauft hatte und in dem präsentiert hat, also der auch so diese Zukunftsvision von Siemens ausgegeben hat. Dieses Jahr war es die Amerika-Chefin, die sehr klar gesagt hat, auch vor diesen Zöllen haben sie jetzt nicht die großen Sorgen. Wir sind ein internationales Unternehmen, wir expandieren, wir sind hier präsent seit ewigen Zeiten. Also man will in diesem Markt einfach fest etabliert sein. Und die spielen natürlich auch zum Beispiel mit Nvidia in der ganzen Softwareentwicklung, wie man Unternehmen quasi, wie man sie baut und erstellt und wie sie operieren, entwickeln kann und simulieren kann. In diesen ganzen Simulationen sind die sehr fest verankert und kooperieren hier mit Nvidia.
Du hattest im Vorfeld und in deinem WhatsApp-Status, den ich ja sehen kann, auch noch ein relativ spektakuläres Fahrzeug, was wir jetzt hier im Bild sehen, geteilt. Was hat es mit dem auf sich?
Das ist ein solargetriebenes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich ausgestellt haben. Ich habe es auf der Straße gesehen. Also das stand direkt vor meiner Nase und fuhr dann auch los. Ist ein kalifornischer Hersteller, der quasi Solardach hat und dann nur drei Räder, aber so ein kleines futuristisches Fahrzeug für die Zukunft.
Ja, und sehr stromlinienförmig auch angeordnet ist. Also von der Gesamtform her so die moderne Form des Opel-Tropfenwagens von vor 100 Jahren.
Und es gibt natürlich unglaublich viele Innovationen auf dieser Messe. Sei es ein Hund zum Streicheln für Demenzkranke oder ein Löffel, der den Geschmack von Salz beim Essen verstärkt, also dass man weniger Salz zu sich nehmen muss. Andere, die neuartige Schuhe kreieren, Kosmetikindustrie sehr präsent. Also unglaubliche Massen von Herstellern und tausende von Ideen. Es ist, man kann das gar nicht alles erfassen. Also auch wenn man eine ganze Woche auf der Messe ist, das sind 4.500 Aussteller, die man nicht in 5 Tagen im Grunde alle befragen kann, was sie wirklich genau machen.
Und jetzt bin ich nicht mehr mit dem Internet verbunden.
Vielen Dank, Anthony, für deine Ausführung und ja, für euch harter Cut, insbesondere für die Podcast-Hörer, denen ich jetzt noch sagen muss, ich sitze nicht mehr in Frankfurt in dem Hotel, sondern habe jetzt mittlerweile die Location gewechselt und bin jetzt in München angekommen, denn gestern hatten wir dann auf einmal ein Problem. Anthony hatte ja das große Glück und Privileg, über 4.500 Aussteller berichten zu können, die sich mit den neuesten Trends der Zukunft beschäftigen, mit den faszinierendsten Möglichkeiten, wie wir Technologie zukünftig nutzen können. Ja, und dafür hätte ich gestern eine einzige Sache gebraucht. Eine vernünftig funktionierende Internetverbindung. Dazu war aber gestern um 22.45 Uhr weder mein Hotel noch T-Mobile in der Lage oder willens. Die hatten sich beide zusammengetan und brüderlich gesagt, so reicht jetzt. Und vor dem Hintergrund haben wir die Aufzeichnung gestern dann unterbrochen und dann entschieden, naja, fragen wir euch doch mal, was euch vielleicht noch gefehlt hat, wozu ihr von der CES noch ein bisschen mehr Informationen haben wollt. Und dann schalten sich Anthony und ich einfach nochmal kurz zusammen, gehen so ein paar Fragen durch. Und das könnt ihr ganz einfach dadurch machen, dass ihr diese Fragen in den Kommentaren schreibt. Und wo ihr bei den Kommentaren eben auch schon seid, macht doch einfach mal einen neuen Kommentar auch dafür, und zwar für jeden Wunsch einzeln, welchen Gast ihr euch möglicherweise für 7+3 mal wünscht. Und anhand der Daumen nach oben sehe ich ja dann, welcher Kandidat, der von euch nominiert wird, besonders gut ankommt. Und naja, bei den entsprechenden Daumen würde ich einfach mal auf diejenige Person zugehen und sie einladen, um ja mit euch zu teilen, A, wie die mit der Börse angefangen haben, aber was eben auch ihre aktuellen drei Top-Holdings sind. Nach welcher Definitionsform auch immer. Mir verbleibt jetzt, euch für eure Zeit zu danken und natürlich auch Anthony, für die Eindrücke, die sie mit uns geteilt hat. War meine erste Fahrt in den Boring-Tunnel. Ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert, wie so Eindrücke von LSD-Erfahrungen aus den 70er Jahren geschildert wurden. Ganz viele Farben, unglaubliches Hin und Her. Ja, vielleicht war es so und vielleicht ist es in Las Vegas auch ein Eindruck, der gesucht werden soll. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, wenn es euch gefallen hat und rufe euch ansonsten wie üblich und jetzt eben aus München zu. Bleibt gesund, bleibt investiert, bleibt mit dabei und das nächste Mal gibt's dann wieder Echtgeld TV aus Berlin. Bis dahin, macht's gut.